Wir sind ja eigentlich schon mittendrin im Thema Anbetung. Und ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, dass es jetzt fast unterbricht, nicht? Und ich nur darüber rede. Aber es ist sehr wichtig über Lobpreis und Anbetung, was vom Inhalt her eigentlich das Gleiche ist, wo wir das Gleiche meinen. Aber trotzdem bleibe ich bei dem Wort Anbetung. Ich werde dann auch noch sagen, warum. Zu reden. Es ist wichtig, darüber zu reden. Und das Thema, finde ich, ist nicht zu groß, als dass wir sagen können, es ist so kompliziert, dass man es nur einer bestimmten Gruppe, den Theologen, überlässt, darüber zu reden. Ist es nicht. Es ist auch nicht so schwierig zu verstehen, was Anbetung ist. Aber trotzdem müssen wir schon darüber nachdenken und darüber reden. Und es ist aber auch nicht zu klein, nicht zu unwichtig. Es ist schon sehr wichtig, dass man darüber redet. Denn schließlich ist Anbetung ist unser Leben. Anbetung ist unser Leben. Und zwar jeder Mensch, ob gläubig oder nicht gläubig, betet jemand oder irgendetwas an, und zwar meistens das oder eben das, was Gott sein Lebensinhalt ist, was sein Leben ausmacht. Oder er wird gezwungen, etwas anzubeten. Ist in der Vergangenheit so gewesen, auch in der Gegenwart, einen Menschen, einen Herrscher anzubeten. Wir würden natürlich dann in dieser Welt nicht anbeten sagen, aber vom Inhalt her ist das gemeint so. Und es gibt auch Menschen, die beten das Geld an. Und nicht gerade wenige. Weil sie meinen, das sei das Wichtigste im Leben. Und mit Geld kann man einfach leben. Jawohl. Andere halten Macht für anbetungswürdig. Und das zerstört eigentlich das Leben. Macht in der Ehe, in der Familie, im Kleinen sozusagen, im Großen, in der Politik, in der Wirtschaft und überall. Wenn jemand so auf Macht aus ist und meint, das sei das Leben, muss unbedingt Macht haben, zerstört ja eigentlich das Leben. Aber andere haben den Inhalt als Anbetung Sexualität, und da gibt es viele andere Dinge noch, die, wo wir ja sogar Menschen abhängig davon sind. Aber es ist Anbetung. Es gibt aber auch edlere Menschen. Darunter sind wir Männer. Wir sind so, ja, Moment, ich habe noch nicht ausgesprochen. Darunter gehören wir Männer oder die Männer, die ihre Frau als die Angebetete nennen. Darf ich das Bild haben? Es ist zwar nicht ein moderner Ausdruck, aber früher hat man es oft gesagt, das ist meine Angebetete. Ja? Und sie zeigen einfach ihre Anbetung dadurch, auch durch die Haltung. Ne? Dadurch, dass sie in aller Demut und Ehrfurcht die Liebe zeigen, in Wort und in Worten hoffentlich, dass ihre Angebetete die Frau wird fürs Leben. Ja. Aber ich hoffe dann auch in der Tat, im täglichen Leben, dass sie da die Liebe entgegenbringen. Und das ist ja auch das, was die Bibel uns sagt, uns Männern sagt, wir sollen unsere Frau so lieben, wie Gott, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Leider habe ich da gehört, dass diese Art von Männern durch den Klimawandel in den Beziehungen vom Aussterben bedroht sei. Ich hoffe, dass ich da falsch gelesen habe. Aber ich möchte auch noch was sagen, dass Anbetung, Gott hat die Voraussetzung dafür geschaffen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Gott hat die Voraussetzung geschaffen, indem er als Gott genauso ähnlich wie in diesem Bild, wie dieser Mann auf die Erde gekommen ist, sich erniedrigt hat, Knechtsgestalt angenommen hat und uns in Liebe gedient hat. Und er hat sich auch so gebeugt, sogar noch weiter, denn er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und er wirbt um seine Braut. das ist die Gemeinde, das sind wir. Er wirbt täglich um uns, dass wir zu ihm Ja sagen. Und das ist Anbetung. Wenn wir das verstehen, dann haben wir auch Anbetung verstanden. Aber das ist die Voraussetzung für Anbetung. Gut, und ich möchte einfach dann noch sagen, dass Anbetung ganz bestimmt eben nicht nur etwas für Theologen ist und für die, die sich mehr und allein vielleicht mit der Bibel und mit Gott beschäftigen, oder nur für einen besonders begabten Teil der Gemeinde, sprich die Musik machen und Gesang, so wie wir es heute gehört haben, die, was ja toll ist und die uns in die Anbetung leiten und führen, aber es ist nicht nur für einen besonderen Teil der Gemeinde. Es geht nicht nur um eine besondere Gruppe von Gläubigen, die über Anbetung Bescheid wissen sollten und die anbeten sollten. Auch ist Anbetung oder Lobpreis nicht gleich Musik oder Gesang. Ja? Weil ich höre oft, aha, Anbetung, wenn man vom Lobpreis spricht, dann grenzt man das ein. Es ist einfach der Lobpreis beim Gottesdienst. Nicht? Natürlich ist das Lobpreis und Anbetung. Aber es ist nicht nur das. Musik ist nicht gleich Anbetung, sondern Anbetung ist einfach mehr. Und damit möchte ich die Musik jetzt nicht herabstufen. Die Musik ist etwas Tolles für die Anbetung. Und doch kann man sagen, Anbetung sollte eben sehr wohl Musik sein. Ne? Für jeden, sowohl in unserem Herzen als auch in Gottes Ohr. Um das zu verstehen, muss man doch sehr auf Gott hören, was er über Anbetung sagt. Nämlich in seinem Wort. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht unsere eigenen Gedanken machen, unsere eigenen Vorstellungen einbringen, sondern dass wir auf Gott hören. Denn schließlich will er angebetet werden. Und Gott ist ein Gott, der ganz genau weiß und uns klare Vorstellungen gibt, was er unter Anbetung versteht und wie er angebetet werden will. Das beste Beispiel für Anbetung, wo Gott Jesus auch über Anbetung spricht, ist einfach das Gespräch mit der Samariterin. Mit der Samariterin, einer ganz einfachen Frau aus Samarien. Ja. Sie war keine Jüdin, eben Samariterin. Das heißt, sie war nicht so vom reinen Volk, von der Vergangenheit her, von den Juden her, sondern sie waren so auch religiös, ein Mischvolk, haben Teile des Wortes Gottes angenommen, aber andere Teile haben sie einfach selbst dazu getan, hatten sogar ihren eigenen Anbetungsort. Was nicht in Ordnung ist, also das muss ich schon von vorne an, das hat Jesus auch ganz klar gesagt, das geht nicht, das ist nicht Anbetung. Aber trotzdem hat Jesus mit dieser Samariterin über Anbetung gesprochen. Sie führte auch kein frommes Leben, sehen wir aus dem Text heraus. Nicht? Mit dem Mann, mit dem sie zusammen war, war nicht ihr Mann. Sie hat auch keine Theologie studiert, nicht? Als dass Jesus über dieses Thema mit der auf gleicher Ebene vielleicht reden könnte. Noch dazu war sie nicht mal ein Mann, sondern eine Frau. Und das war zur damaligen Zeit, da hat man erstens mal einen Bogen um die Samariter herum gemacht und ein Mann hat nicht öffentlich mit einer Frau geredet und schon gar nicht über ein religiöses Thema, weil man meinte, da ist die Frau nicht so weit. Das war halt einfach damals so. Nicht? Manche Männer denken das heute aber genauso noch, leider. Denke ich, aber ja, ich entschuldige mich dafür, wenn das so ist. Vielleicht habe ich auch falsch, dann ist es gut so. Aber Jesus hat doch keine Probleme gehabt, mit dieser Frau über Anbetung zu reden. Und wir wissen vom Text her, er hat sie angesprochen und hat sie da hingeführt, dass sie erkennen konnte, was der Mensch ist, und wie Gott ist, dass der Mensch Sünder ist und dass sie erkennen muss, dass sie persönlich Sünderin ist. Und da hat er sie darauf hingeführt. Und vom Vers 19 weg steht da, die Frau sprach zum Herrn, ich sehe, dass du ein Prophet bist, weil er ihr das gesagt hat. Konnte es ja gar nicht wissen, aber er hat ihr gesagt, was in ihrem Leben falsch ist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Dann kommt sie auf die Anbetung zu sprechen. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit. Und das hat etwas ganz Revolutionäres, würde ich sagen, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr, und da sagt er auch klare Worte, ihr, also ihr Samariter, wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau erkennt hier, so wie Jesus es hier sagt, für meine Begriffe ganz klar, dass sie Sünderin ist. Und was ist? Sie kommt ja doch noch vom Alten Testament und hat schon ein sehr hohes Wissen in Bezug auf das Wort Gottes, in Bezug auf Gott und den Menschen und dass man einfach vor Gott Sünder ist und das bekennen muss und möchte nun ein Opfer bringen, weil sie weiß, man muss dafür ein Opfer bringen, um die Sünden vergeben zu kriegen vor Gott. Das war im Alten Testament so, auch vom Mose her so gesagt und die Bücher Mose kannte sie sicher. Man muss ein Opfer bringen für ihre Sünden. Aber ja, und jetzt hat sie ein Problem. Wo geht sie da hin? Vom Alten Testament waren es immer ganz bestimmte Orte, wo man solche Opfer ihren Göttern und dem Gott Opfer bringen sollte. Denn die einen sagen, es ist der Tempel in Jerusalem, die anderen sagen, die Samariter sagen, es ist der Berg Gerizim. Den Tempel in Jerusalem hatte Gott gesagt, hier ist der Ort, wo ich angebetet werden will. Den Berg Gerizim, das hatten die Menschen so ausgesucht. Und das ist ein großer Unterschied. Aber dass es ein Zusammenhang ist zwischen Opfern, wo ich vor Gott meine Sünden bekenne und Vergebung erwarte und Anbetung, das war im Alten Testament schon immer so. Denn im 1. Samuel, nur ein Beispiel zu nennen, im Kapitel 1, Vers 3, da geht es um den Elkana, den Mann, der zwei Frauen hatte, die Hanna und die Peninna, und die Hanna war die Mutter von Samuel. Steht, dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebat zu opfern. Anzubeten und zu opfern, beides gehört zusammen. Natürlich ist Opfer nicht nur ein Sündopfer und ein Schuldopfer, sondern auch ein Dankopfer und ein Brandopfer, wo man sein Herz Gott gibt und so weiter. Aber hauptsächlich in erster Linie ist es ein Sünd- und Schuldopfer vor Gott. Damals war es in Silo, weil dort die Stiftshütte war. Und Gott hat die Stiftshütte ausgesucht und gesagt, so und so müsst ihr sie machen, damit ihr dort opfern könnt. Und wenn ihr genau das tut, wie ich euch sage, dann ist es auch das richtige Opfer. Später war es dann im Tempel in Jerusalem der Ort, den Gott bestimmt hat zum Opfern und zum Anbeten. Anbeten und Opfer gehören einfach zusammen, weil ich kann Gott nicht anbeten, wenn nicht meine Sünde vergeben ist. Weil dann ist immer was dazwischen und ich kann Gott auch nicht erkennen, wenn ich nicht erkenne, wer ich bin und wer Gott ist, dass ich Sünder bin und Gott ist heilig. Wenn ich das erkenne, dann führt es für meine Begriffe automatisch zur Anbetung, würde ich sagen. Aber so ist es für uns wichtig, sich vor dem Gott, der sich uns geoffenbart hat, zu demütigen und zu beugen und ohne die Erkenntnis unserer Sünden und das Bekenntnis unserer Sünden kann man Gott einfach nicht in wirklicher Weise anbeten. Jesus weist eben diese Frau zunächst ganz klar zurecht. Ihr Samariter wisst nicht, wen ihr anbetet, weil ihr selber den Ort auswählt und selber die Art und Weise auswählen wollt, wie Gott anzubeten ist. Und das geht nicht, weil Gott ist ein eifernder Gott und er will, dass wir ihn so anbeten, wie er es uns sagt. Das ist eine wichtige Warnung, die Gott hier, die Jesus hier den Samaritern hier in ganz klarer Weise einfach auch sagt. Wir haben nämlich nicht die Freiheit, sagen wir mal, einen besonders heiligen Ort auszuwählen, noch die Art auszuwählen, wie Gott anzubeten ist. Denn schließlich ist er Gott, ein heiliger Gott, und er will so angebetet werden, auch wenn ich mich da wiederhole, das ist ganz wichtig, wie er es sagt, wie er es in seinem Wort sagt. Daraufhin sagte Jesus noch etwas Revolutionäres für die damalige Zeit. Für uns ist es zum Teil selbstverständlich schon geworden, aber doch sollten wir darüber nachdenken. Wer Gott anbeten will, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und im Geist anbeten bedeutet auf jeden Fall, sich Gott und seinem Urteil über mich zu unterwerfen. Allein der Geist Gottes gibt unserem Geist die Erkenntnis darüber, wer wir sind und wer Gott ist. Und das dürfen wir in der Anbetung auch nie vergessen. Wer wir sind, woher wir kommen. Und wenn Gott uns zu seinen Kindern macht, in sein Reich holt, dann ist es nur sein Werk, nur sein Verdienst, nur das, weil er uns Gnade geschenkt hat, weil er uns Barmherzigkeit gegeben hat. Und das wollen wir ausdrücken in der Anbetung. Ohne das Verständnis, auch und ohne, weil es hier um Wahrheit geht, das Verständnis, dass nur Christus das wahre Opfer ist, das Gott annimmt, kann man auch nicht wirklich anbeten. Das ist die Voraussetzung, dass wir das annehmen und auch täglich uns daran erinnern. Natürlich haben wir das einmal angenommen, sind von neuem geboren, sind Kinder Gottes geworden und müssen nicht das ständig wiederholen. Aber trotzdem erinnern wir uns ständig, deshalb sagt Jesus ja auch, wir sollen das Mahl feiern, wenn wir zusammenkommen. Denn beim Mahl erinnern wir uns daran, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Und da dürfen wir uns jeden Tag und immer daran erinnern, was Jesus getan hat. Und je mehr wir erkennen, wer wir wirklich sind, was die Sünde in uns wirklich bewirkt und wie sündig wir wirklich sind und wie heilig Gott ist und dass Gott dieses aufgehoben hat, was er da alles geleistet hat und getan hat, umso mehr werden wir in die Anbetung geleitet werden. Aber dazu ist der Heilige Geist notwendig und wir müssen den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Denn in Johannes 16, Vers 8 steht, wenn der Heilige Geist gekommen ist, und er ist ja jetzt gekommen, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und daher ist unsere Reaktion die Buße. Was sollen wir tun, haben die ersten Christen, die ersten Menschen gesagt, die von Petrus die Botschaft Christi gehört haben. Ja, tut Buß, kehrt um zu Gott und gebt Gott die Ehre jeden Tag. Und das haben eben aus dem Grund, das hat eben aus dem Grund dann zunächst nichts mit Musik zu tun. Ja? Das ist schon vorher. Sondern es geht darum, dass ich jeden Tag auch mich frage, wem gebe ich mein Leben in die Hand? Wer darf mein Leben lenken und leiten? Wer hat das Sagen in meinem Leben? Wer gibt mir überhaupt Leben? Wer gibt mir Barmherzigkeit? Wer schenkt mir Vergebung? Wem kann ich mein Leben anvertrauen? Und wenn ich weiß, wer dieser Jesus Christus, wer dieser Gott ist und der seinen Sohn gesandt hat und wer dieser Jesus Christus ist und mich immer mehr da hineinlese und hineindenke und hineinbete, umso mehr und mich selber auch besser kennenlerne, umso mehr komme ich in Anbetung. Weil ich immer merke, der Unterschied ist ja so groß. Es ist wie Tag und Nacht, wie ich eigentlich bin und wie Gott ist. Und Gott hat es aufgehoben. Gott hat es in Jesus Christus aufgehoben. Ja, da kann ich doch nur niederknien, auf Knien Gott danken und ihn anbeten. Mein ganzes Leben ist demnach Anbetung. Anbetung betrifft eben das ganze Leben. Wenn es denn Gott gehört, das ist uns die Frage. Die Frau am Jakobsbrunnen überrascht mich ja überhaupt. Gell? Die hat in jeder Hinsicht eigentlich viel Wissen, viel Wissenswertes von Gott und von sich. Sie hat sich mit Sicherheit schon vorher viele Gedanken darüber gemacht. Sie verstand, was Jesus sagen wollte, wusste aber nun viele Dinge jetzt nicht ganz einzuordnen, zum Beispiel eben das mit den Sünden zu bereinigen. Ja, wo soll ich jetzt da hingehen und wie soll ich das machen und so. Aber da hat sie etwas ganz Erstaunliches gesagt, was man sonst, glaube ich, nicht mal von den Männern, mit denen Jesus zusammen war, von den Jüngern so deutlich gehört hat, oder zunächst mal nicht. Wenn der Messias kommt, sagte, dann wird er uns alles sagen, was sie jetzt nicht so genau weiß, aber sie hatte die Hoffnung, dass der Messias kommt. Eine Samariterin, eine Frau, die, wo wir heute sagen, die Frauen waren damals gar nicht gelehrt und belehrt, scheint anscheinend nicht so zu sein, zumindest bei ihr nicht. Wenn der Messias kommt, dann wird er uns alles sagen. Oh, welche Erkenntnis. Jetzt ist der Messias gekommen. Wir haben das Wort Gottes. Ist es denn bei uns so? Haben wir diese Einstellung auch, dass wir von uns sagen, wenn wir Fragen haben, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Unsicherheit haben, auch was Anbetung angeht und auch in anderen Fragen, ist es ja so, dass wir gehen einfach und fragen den Messias. Wir fragen einfach Jesus. Wir fragen das Wort Gottes. Da ist es schon so, Gott kann sich schon so klar ausdrücken, dass er uns sagt, Antworten gibt auf unsere Fragen. Er gibt sie uns in seinem Wort zuerst mal, aber auch durch seinen Geist. Und die Anbetung muss einfach vom Geist kommen und nicht von uns heraus, vom Fleisch. Die Bibel unterscheidet ja Geistliches und Fleischliches. Geistliches kommt von Gott und Fleischliches von uns heraus. Und es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Ich sage nicht, dass es immer einfach ist, aber dass wir uns bemühen, da das zu unterscheiden. Dass wir so anbeten, wie Gott es will. Und das geht darin, ob das nun in der Musik ist oder im Gebet ist, dass wir da auf jeden Fall unterscheiden, das Wort Gottes reden lassen. Denn nur das Wort Gottes unterscheidet hier zwischen seelischem und geistlichem. Im Hebräer 4, Vers 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne unseres Herzens. Er allein, und das Wort Gottes allein unterscheidet zwischen den Gedanken und den Sinnen, wo wir sagen, oh, das ist jetzt mein Denken, das möchte ich gerne so halt haben, oder das kommt wirklich von Gott. Und deshalb ist es ganz wichtig, das Wort Gottes reden zu lassen. Ich habe auch bei der Vorbereitung sonst oft viele Bücher auch gelesen über Anbetung. Ist auch gut so, nicht? Dass man es tut. Und es gibt Theologen und Menschen, die uns da sehr gute Gedanken geben. Aber letztendlich habe ich gemerkt, der eine sagt es manchmal so, der andere sagt es manchmal anders. Ich gehe jetzt einfach her und schaue, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes ist schon so klar und auch einfach, wenn man wirklich sich bemüht, da das Wort Gottes zu verstehen. Und wenn man meint, man versteht es nicht, dann darf man auch beten, dass Gott einem den Geist gibt und die Weisheit gibt, dass man das Wort Gottes versteht. Aber man muss sich schon bemühen und da hineinlesen. Das ist ganz wichtig. Und kein Geschöpf, das ist auch ganz wichtig, ist vor Gott verborgen. Auch die Gedanken sind nicht verborgen. Er weiß schon, woher die Anbetung kommt. Von uns oder vom Geist. Sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Auch in Bezug auf Anbetung müssen wir ihm mal Rechenschaft geben. Ist unser Leben wirklich eine Anbetung vor Gott? Wir können ihn beten, dass er uns hilft, wenn es nicht so ist, dass das so wird. Auch nochmal etwas Revolutionäres, wo wir Gott anbeten. Wir haben gehört, dass es in Bezug auf den Ort im Alten Testament hat Gott Jerusalem ausgewählt, wo Gott angebetet werden will. Das heißt aber, im Neuen Testament ist es eben nicht auf einen Ort beschränkt und auch nicht auf ein bestimmtes Ritual, wie es im Alten Testament ist. Es ist genau vorgeschrieben, wie die Opfer darzubringen sind. Aber im Neuen Testament ist es ganz frei. Und es ist auch nicht nur auf den Gottesdienst beschränkt, wie wir oft denken, mal so habe ich zumindest gehört, beim Lobpreis sagen, aha, wir gehen jetzt hin, um zu lobpreisen, um Gott zu loben und zu preisen, ist ja auch in Ordnung. Ne? Aber es ist nicht auf den Gottesdienst beschränkt, sondern überall kann man Gott anbeten. Ob das in der Küche ist oder am Arbeitsplatz oder, ja, sage ich sogar, beim Autofahren. Natürlich ist es besser, wenn man alleine ist und in einer bestimmten Haltung, weil man dann vielleicht möchte ja nicht, dass man einen Unfall baut. Aber in Gedanken kann man überall Gott anbeten. Und es ist ja auch so, ich möchte euch da mit hineinnehmen, dass ich oft auch merke, im Alltag gibt es Situationen, wo ich merke, oh, Gott hat ein Gebet erhört. Gott hat mich da und da durchgebracht. Und dann kann ich einfach Gott loben und preisen und anbeten und Halleluja singen. Danke, dass du das getan hast. Das kann man überall, gell? Das ist egal, wenn es einem einfach gerade einfällt, ne? Andererseits gibt es auch Situationen, wo man sagt, jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht. Ich bin immer der Gleiche, obwohl ich schon über 60 bin. Aber hat sich da wirklich was geändert, denke ich manchmal. Ne? Ich mache immer die Fehler und dann denke ich, aber Gott nimmt mich doch an. Gott nimmt mich einfach so an, wie ich bin. Und da kann ich auch Gott danken und loben. Auch wenn es passiert, dass man sündigt, dass man sagt, das ist einfach falsch. Gott, kann ich die Sünde bringen und ich kann Gott danken und loben und preisen, dass er meine Sünden vergibt und dass er mir Gerechtigkeit wieder vor Gott gibt und dass er die Verbindung wieder herstellt, dass er mich liebt, dass er mein Vater ist. Ja, wie viel gibt es denn Gründe, um Gott zu loben und zu danken und zu preisen im Alltag? Überall kann man das. Und das möchte ich jedem empfehlen, auch wenn ich einen Spaziergang mache. Wir möchten in den Bergen, die um uns herum sind, sagen viele Menschen, du wohnst dort, wo es am schönsten ist. Nicht? Ist doch toll. Und da kann man erkennen, was Gott da alles geschaffen hat. Oder als Arzt denke ich mir, manchmal überlege ich mir in erster Linie, wenn man krank ist, dann kommt man auf die Idee, wie hat Gott das wunderbar gemacht, dass unser Körper funktioniert. Es ist einfach gewaltig, es ist gigantisch, es ist großartig, was Gott so sich ausgedacht hat, rein körperlich, sage ich jetzt, wie das alles funktioniert. Wenn mir das mal zum Bewusstsein kommt, ja, wie kann ich da Gott loben, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Und dass er mich beschützt, dass er mich beschützt vor den Mächten, die wir gar nicht kennen, alle, was es da für böse Mächte und Gewalten in dieser Welt gibt, die diese Welt beherrschen. Aber wir sind in seiner Hand geborgen, weil er ist der Sieger, weil er ist der Mächtige und er ist der große Herrscher. Und alles letztendlich muss sich sowieso alles vor ihm beugen. Und wir wollen uns schon jetzt freiwillig vor ihm beugen und ihm danken und ihn loben. Und dann kann man auch singen und spielen in unserem Herzen und Lieder singen, versteht ihr? Und das ist dann großartig, das ist nochmal eine Steigerung von dem, was man in Worten ausdrückt, dass man das auch in Liedern tun kann und gemeinsam tun kann. Das ist natürlich schon großartig. Aber es muss zuerst das Bekenntnis sein, dass ich mich zu dem wahren, alleinigen Gott und seinem Sohn bekenne. Ich will mich vor ihm beugen und wenn uns die Welt und in dieser Welt, in der wir leben, gibt es viel Verlockendes anbietet, wo wir andere Dinge anbeten könnten und verführt werden, Dinge anzubeten, die nicht von Gott kommen und die Anbetung so zu leiten, wie es uns vielleicht gefällt und wie es uns schön, wie wir es schön finden würde. Aber da möchte ich auf das Beispiel von unserem Herrn Jesus hinweisen, dass er das vollkommen abgelehnt hat. Und zwar in Matthäus Kapitel 4, wo der Satan ihn verführt hat zu großartigen Dingen, Matthäus 4, von 8 bis 12, darauf führte ihn Der Teufel also führte der Teufel Jesus mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das alles will ich dir geben. Und ich glaube, dass wir heute auch verführt werden, dass wir vieles kriegen, was uns gefällt, um von der Anbetung Gottes weggeführt zu werden. Und Jesus hat das natürlich abgelehnt. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Und wer dieses Bekenntnis zu Jesus ganz klar aussagt, der kann auch sagen, wie im Römer 11, Vers 16 steht, wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Dann ist auch die Musik heilig. Und ich glaube, dann geht es nicht um, wie man oft hin und her redet, um welchen Musikstil oder was weiß ich so, sondern dann ist einfach, wenn dieses Bekenntnis im Herzen drinnen ist, dann ist die Musik heilig. Wenn das klare Bekenntnis zu Jesus ist, der uns heilig macht, so ist auch die Musik und das Gebet und wie wir uns bewegen und was wir tun, ob wir tanzen oder ruhig da sitzen, ist alles heilig vor Gott. Aber das Bekenntnis muss heilig sein. Und ich danke Gott wirklich bei Ihnen jeden Sonntag für unsere Gemeinde, weil er in unserer Gemeinde so viele Geschwister gegeben hat, die die Gabe haben, uns in der Anbetung, im Gebet und im Gesang zu leiten und hineinzuführen und zu ermutigen, dass wir Gott und Jesus anbeten sollen. Und in der richtigen Weise, dass nicht derjenige, der da vorne ist, im Vordergrund ist, sondern dass Gott und Jesus im Vordergrund stehen. Dafür danke ich und lobe ich und preise ich und danke meinen Geschwistern auch. Das darf man schon sagen. Diese Ehre darf man schon weitergeben. Und ich möchte einfach damit schließen, nochmal ganz deutlich zu sagen, wen wir anbeten sollen. Wir haben am Anfang von der Petra schon gehört, in der Offenbarung 4, das Kapitel 4, das brauche ich jetzt nicht mehr vorzulesen, dass wir einfach Gott, der auf dem Thron sitzt, wir haben ja gehört, dass wir da einen Blick in den Himmel tun, wo die Anbetung nochmal klarer ist, wen wir da anbeten, weil dort sehen wird Gott, der am Thron sitzt, gesehen. Jetzt sehen wir ihn nicht, wir glauben an ihn und wir beten an durch Glauben, aber da haben sie ihn gesehen und da haben sie geschrieben, heilig, heilig ist der Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und im Kapitel 5 ist nochmal jemand anders, da wird das Lamm angebetet. Denn wir wissen ja, da ist zum Gericht, sollte ein Buch aufgemacht werden und niemand war würdig, dieses Buch aufzutun, außer das Lamm. Und da haben die Ältesten gesagt, weil andere waren traurig, da ist niemand da, was sollen wir jetzt tun? Aber die Ältesten haben gesagt, doch, es ist schon jemand da. Es muss also schon jemand auch da sein, der uns anleitet, schau, ihr könnt schon Gott und Jesus anbeten. Tut es auch, warum nicht? Und ich lese es einfach zum Abschluss von Vers 8 vor. Und als es, also das Lamm, das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und dann jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, denn das ist jetzt vom Alten Testament her neu, dass wir das Lamm anbeten. Ja, kann man sagen, es ist neu. Und singen ein neues Lied, aber sie singen, du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Und ich nehme mal an, dass alle, die hier sitzen, auch mit dabei sein werden. Ja? Viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme. Und da ist es wieder ein Gebet. Sie sprachen. Also beides ist da, Gesang und Sprechen. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hört ich sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, der auf dem Thron sitzt, der Gott, der ewige Gott und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an.